Herzlich willkommen zur 31. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind mein Kollege Jan-Philipp Wodke und ich, Tamo Schwarz. Und in dieser Woche begrüßen wir Sie und euch zu einer Sonderfolge, denn wir stehen vor dem Final Four in der European League am kommenden Wochenende in Hamburg. Jan-Philipp, bist du schon voller Vorfreude? Vielleicht nicht so ganz, das hat Gründe.
Ja, moin Tamo, da hast du recht. In Vorfreude wäre ich, aber zu dem Zeitpunkt, als meine Urlaubsplanung vorgenommen wurde, war ich kein THW-Reporter. Dementsprechend habe ich frisch, fromm, fröhlich, frei die Himmelfahrtswoche für einen Urlaubstrip eingeplant mit meiner Familie, wo meine beiden Kinder schulfrei haben. Dementsprechend überlasse ich Tamo für die nächsten 4 Spiele ganz allein die Bühne. Das tut mir furchtbar leid für dich, Tamo. Aber ich hoffe, du hast viel Positives in dieser Zeit zu berichten.
Also ich hatte eigentlich auch was geplant für die Himmelfahrtswoche, aber wir müssen jetzt hier nicht unsere Urlaubskonflikte vor Publikum austragen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ein cooles Wochenende. Es ist für den THW Kiel ja auch ein kleines Heimspiel, in Anführungszeichen, vor der Haustür.
So ein halbes Heimspiel.
Ein halbes Heimspiel.
Die Flensburger dürften ja auch.
Ja, aber die sind noch mal ein paar Kilometer weiter weg. Aber natürlich, für die beiden schleswig-holsteinischen Mannschaften ist es schon ein kleines Heimspiel. Insofern, das wird, glaube ich, ein echt cooles Wochenende.
Ja, wobei schon fast ein bisschen schade ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, glaube ich. Aber wir kommen darauf bestimmt nachher ja nochmal zu sprechen, dass ein europäisches Final Four eigentlich eine fast deutsche Geschichte ist. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Gummersbach hat auch noch gegen Melsungen die Segel gestrichen. Dementsprechend hätte es ja bei etwas anderer Konstellation ein reines deutsches Final Four sein können. Und das ist vielleicht so ein bisschen schade bei einem europäischen Wettbewerb.
Muss drei, man sagen. Deutsche, aber, ja, drei deutsche Mannschaften auf deutschem Boden wäre jetzt natürlich auch von den Reisestrapazen her kurios, wenn das irgendwo in Südfrankreich oder Rumänien wäre und drei deutsche Mannschaften müssten dahin reisen. Insofern ist es zumindest, was die Beanspruchung, die ja ohnehin extrem hoch ist, angeht, ist es für die natürlich eine Erleichterung, dass es dann immerhin in Deutschland stattfindet. Aber es nimmt dem Ganzen natürlich schon eine große Portion Reiz, wenn drei deutsche Mannschaften dann in einem europäischen Halbfinale stehen.
Ja, das stimmt. Ich gebe dir recht. Man stelle sich nur mal vor, das Ganze hätte in Porto stattgefunden oder in Bukarest. Das wäre wahrscheinlich so ähnlich wie das eine oder andere WM-Spiel und der Ausschluss der Öffentlichkeit dann passiert. So, von daher ist das bestimmt nicht so falsch, dass auch in Hamburg gespielt wird mit drei deutschen Mannschaften. Aber vielleicht sollten wir erstmal auf das Aktuelle und auf das Vergangene zurückblicken.
Das Final Four schieben wir nochmal ein ganz kleines bisschen halb zur Seite und kommen zu unserer ersten Rubrik, dem
Zebra Formcheck.
Wir blicken seit unserer letzten Aufnahme auf 9 Spiele, von denen der THW 7 gewonnen hat, ein Unentschieden erreicht hat, was am Ende aber, da es das Hinspiel im Viertelfinale der European League war, nicht ins Gewicht fiel und eine Niederlage kassiert hat, nämlich gegen die Füchse Berlin. Also insgesamt würde man sagen, die Formkurve zeigt in die richtige Richtung, wenn da nicht am Sonntag dieses Spiel in Potsdam gewesen wäre, was so der frischeste Eindruck ist, der noch geblieben ist.
Ja, der steckt natürlich in den Knochen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Nicht nur vom letzten Eindruck her, sondern das lässt so ein bisschen zweifeln, ob die PS zum richtigen Zeitpunkt auf die Platte gebracht werden können. Insgesamt hört sich die Bilanz, die du gerade eben vorgetragen hast, ja sehr, sehr gut an, wobei man ja sagen muss, dabei ist einmal das Final Four im DHB-Pokal gewesen. Da waren 2 Siege natürlich wichtig, weil sie den ersten Titel der Saison gebracht haben. Die Niederlage, die du erwähnt hast, war gegen die Füchse. Tat enorm weh, weil sie das aus im Meisterrennen und in dem Kampf um die Champions League-Plätze mit sich gebracht hat. Und dieses Spiel gegen Potsdam, ja, du warst vor Ort. Ist schwer zu greifen irgendwie, oder?
Eigentlich gar nicht so schwer zu greifen. Es ist vielleicht schwer zu begreifen, aber zu greifen eigentlich nicht. Es war einfach eine richtig schlechte Leistung. Ich glaube, es war auch am Ende keiner damit zufrieden. Der Trainer schon mal gar nicht. Das hat man auch an den Auswechslungen gemerkt. Also die Einstellung war schlecht, das Rückzugsverhalten war schlecht, die ganze Körpersprache war schlecht. Dann hat Philipp Jicher sehr schnell Nikola Bielik im linken Rückraum und Henry Papst im rechten Rückraum gebracht. Aber insgesamt war insbesondere die Offensivleistung wirklich miserabel. Man kann ja sagen, bei 22 Gegentoren, die Abwehr-Performance, die war schon über 60 Minuten okay. Hinzu kam ein überragender Andreas Wolf im Tor mit 21 Paraden, der immer so an der 50%-Marke kratzte. Aber insgesamt, wenn man sieht, 21 Torhüterparaden bei einem Sieg mit 3 Toren gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, da kann man sich den Rest dann auch denken.
Ist das erklärbar? Meinst du, wenn man jetzt auf die Konstellation im Saisonendspurt guckt, klar ist die Devise, man will sich irgendwie so ein, glaube ich, ein Flow bewahren und gucken, dass man natürlich erfolgreich ist, aber ist das menschlich oder darf das Profis nicht passieren, dass sie womöglich nachlassen und ihr Basisniveau unterschreiten oder ist das einfach nur normal, dass der Kopf dann vielleicht 3, 4, 5% gerade mit Blick auf so ein kommendes Wochenende nachlässt, weil man sich vielleicht nicht verletzen möchte, weil man Potsdam vielleicht dann doch schon im Hinterkopf besiegt hat.
Also normal wäre, dass man das Final Four schon im Hinterkopf hat und dass ein gutes Pferd nicht höher springt, als es muss und man das am Ende irgendwie souverän nach Hause schaukelt. Aber das war nicht so. Das war schon so, dass Potsdam bis Mitte der zweiten Halbzeit auch wirklich ja auf Tuchfühlung war. Es war immer unentschieden, plus eins, minus eins und so weiter. Und es gab in der Vergangenheit Spiele dieser Art, die sind dann am Ende schiefgegangen. Ich sage nur Wetzlar zum Beispiel immer mal wieder. Und darum waren die Spieler hinterher auch wirklich mehr als zerknirscht. Also der Emil Madsen ist in die Kabine gegangen und hat die Tür hinter sich zugeschlagen, dass man einen Schreck bekommen hat, ob jetzt hier gerade irgendwo eine Bombe detoniert ist. Also
Gut so,
das
oder?
ging durch die ganzen Katakomben und allen Anwesenden fuhr der Schreck in die Glieder.
Zeigt aber, dass irgendwo dann doch Feuer vorhanden ist, oder?
Das Feuer ist da, aber er hat sich selbst in seiner Generalkritik auch nicht ausgenommen. Also er hat gesagt, das war peinlich und alle waren schlecht, außer Andi, also Andi Wolf. Ich wollte zum Formcheck noch einmal kurz sozusagen zusammenkehren. Also da waren natürlich Meilensteine dabei, ne, in diesem Zyklus, über den wir jetzt sprechen. Sie sind Pokalsieger geworden und sie haben gegen Limoges das Viertelfinale der European League gewonnen und sind so ins Final Four eingezogen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, so wie das Meilensteine waren, gab es eben auch einen großen kapitalen Stolperstein, denn man kann schon sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, die Niederlage gegen die Füchse war ja sozusagen das Ende der Titel-Champions League-Träume.
Bin ich voll bei dir. Und andererseits muss man sagen, das war vielleicht das begeisterndste Spiel, was der THW vielleicht sogar dieses Jahr abgeliefert hat, ne? Das war ein Volldampfspiel gegen die Füchse. Die haben wirklich gerade mit der Belastung und der Euphorie allerdings auch dieses Final Four Wochenendes zuvor und dem Titelgewinn letzte Kräfte mobilisiert, haben den Füchsen die, naja, ich würde jetzt nicht sagen, eine Woche lang oder sogar noch länger, 10 Tage lang, glaube ich sogar, die Füße hätten hochlegen können, die sicherlich gut trainiert haben, sich explizit auf den THW vorbereitet haben, aber sie konnten denen bis in die Schlussminuten Paroli bieten und sind dann an Nuancen gescheitert in diesem Spiel, die dann für den THW oder beziehungsweise für die Füchse den Ausschlag gegeben haben. Gab es sehr diskussionswürdige 2-Minuten-Strafen, viel Feuer von den Bänken. Auch Jaron Siewert hat dann ja nach dem Spiel nochmal so auch gesagt, was dann in so einem Spitzenspiel vielleicht bei den Schiedsrichtern fehlte. Aber das war ein Spiel, was gut war und sehr gut war vielleicht sogar. Und ich glaube, der THW hat in vielen Spielen nicht dieses Leistungsniveau, was sie gegen die Füchse abgerufen haben, gezeigt. Dementsprechend, ja, die Niederlage war das aus, muss man einfach so sagen.
Sind wir aber einen Monat später auch einen Monat schlauer und wissen, dass die anderen sich auch irgendwie nicht viel erlauben. Also die Füchse und Melsung stehen immer noch mit nur 10 Minuspunkten an der Spitze. Magdeburg hat zwar noch seine Nachholspiele zu absolvieren, aber hat auch nur 11 Minuspunkte. Und selbst ohne die Niederlage gegen die Füchse hätte der THW immer noch 14. Gut, die Füchse hätten dann natürlich 12 Minuspunkte, wenn der THW gewonnen hätte. Aber es wäre natürlich alles ein kleines bisschen enger, aber es bewegt sich auch irgendwie doch weniger da oben, als man vielleicht erwartet hätte.
Also ja,
sind
muss man
einige
sagen.
Mannschaften ganz schön stabil, finde ich.
Absolut. Und diese Konstanz hat, glaube ich, auch just genau in diesem Moment eingesetzt bei den anderen Top-Teams. Bis dahin haben alle mal geschwommen, alle mal ein bisschen ausgelassen. Aber tatsächlich genau seit diesem Zeitpunkt hat von denen fast keiner mehr gepatzt.
Mhm.
Außer der SG Flensburg-Handewitt, die sich dann ja auch schon vorab, ähnlich wie der THW, aus dem Konzert der Meisterschaftskandidaten verabschiedet hatte. Aber das ist schon brutal, was gerade Magdeburg, Melsung und Füchse da im Moment an Konstanz auf die Platte legen. Und das ist, glaube ich, aber auch das, was dann beim THW und auch was bei Philipp Biecher durchhörbar war, vielleicht dann auch dafür sorgt, dass man denkt, wir waren dies Jahr noch nicht so weit, was das Ganze anbetrifft, um dann in der Meisterschaft mit denen mitzuhalten. In dem Moment tat es, glaube ich, furchtbar weh, weil dieses Ziel Champions League, glaube ich, für den THW extrem wichtig ist auf allen Ebenen, was die Entwicklung der Mannschaft anbetrifft, was das Finanzielle anbetrifft, was die Wahrnehmung im Welthandball und vielleicht ja auch bei den Medien mit sich zieht. Von daher war der Traum ausgeträumt. Aber, und das muss man ja sagen, hatten wir auch gerade eben schon angesprochen, der THW hatte vorher eben mal dieses DHB-Pokal Final Four eingetütet, gewonnen und damit natürlich sich schon mal so ein Sicherungsanker in die Saison eingebaut. Die Europapokal-Qualifikation, die ja aufgrund der Tabelle sonst aktuell noch nicht sicher wäre.
European League-Qualifikation.
Genau, war ab dem Moment eingetütet. Sprich, man wusste schon mal, man fällt nicht ins Bodenlose, wenn jetzt irgendwas passiert. Und das ist, glaube ich, ein Trumpf, den man jetzt auch in die letzten Spiele mitgezogen hat.
Genau, also eigentlich ist der Formcheck ganz schön positiv. Aber mit dem schwarzen Fleck Füchse-Niederlage und mit dem, ich sag mal, mit dem kapitalen Knick der Potsdam-Leistung. Also das war ja, also ich will jetzt auch einmal ganz kurz nur zur Vollständigkeit erwähnen, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist eben nicht eine Wetzlar-Niederlage oder so geworden, sondern sie haben das Spiel am Ende mit 3 Toren gewonnen. Eine Blamage wäre es gewesen, wenn sie es verloren hätten. Das haben sie nicht. Sie haben am Ende mit 3 Toren gewonnen. Das sind 2 Punkte und übermorgen wird da kein Hahn mehr nachkrähen. Aber es war immerhin ein Spiel, was Emil Madsen hinterher als peinlich. Petter Överby hat mir gesagt, einige haben wohl gedacht, wir sind hier auf Kaffeefahrt und nehmen die Punkte so im Vorbeigehen mit. Und Philipp Biecher, das fand ich ganz schön, Philipp Biecher hat hinterher nicht peinlich gesagt, sondern menschlich, hat eben gesagt, unterbewusst gucken eben die Spieler doch auf die Tabelle und haben es vielleicht leichter erwartet und darf aber nicht passieren natürlich. Und Rune Dahmke hat auch was Interessantes gesagt, er meinte nämlich, vielleicht war das genau der Warnschuss zur rechten Zeit.
Lieber am Sonntag in Potsdam als am Samstag in
genau.
Hamburg. Ja, die Selbstreflexion stimmt offensichtlich, zumindest zu großen Teilen. Das ist sicherlich ein guter Aspekt, aber man muss ja auch sagen, der THW bewegt sich im Moment immer so ein bisschen in Wellen. Du warst in Stuttgart, da spielen sie eine formidable erste Halbzeit, dann schlafen sie fast ein.
Ja.
In Limoges haben sie sich auch nicht mit rumbekleckert, haben das dann im Rückspiel repariert, aber es ist tatsächlich so, dieser ganz konstante Leistungsfaden, den kriegen sie selten über 60 Minuten auf die Platte gezaubert. Und dann sind wir wieder bei deinem Fazit, was du vorhin schon hattest. Ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. In diesen Fällen ist der THW sonst weich gefallen.
Das stimmt. Ich finde, das ist eine gute Überleitung zu unserer nächsten Rubrik und das ist nämlich die kleine Schwester des Formchecks, nämlich das
Zebra des Monats.
Ich kann mir vorstellen, dass wir uns dieses Mal nicht einig sind. Stimmt's?
Ja, möglich. Wollen wir gleichzeitig? Wie wollen wir? Sollen wir nacheinander?
Mein Spieler hat einen Nachnamen, der mit W wie Wilhelm anfängt.
Oh, jetzt sind wir uns vielleicht dann doch wieder einig. Meine auch.
Da gibt es aber mehrere von. Mindestens zwei.
Ja, ja, ja.
Okay, ich sag's jetzt einfach. Mein Zebra des Monats ist Andreas Wolf.
Oh, meiner nicht.
Okay.
Liegt aber nicht daran, dass er nicht. Nein, meiner ist Patrick Winzek. Das ist der andere mit dem W.
Okay, okay. Ich fange mal an. Andreas Wolf hat nicht nur am Sonntag 21 Bälle in Potsdam pariert, sondern auch ganz nebenbei 16 Bälle in einem sehr starken Pokalfinale in Köln gegen die MT Melsung, hat auch stark gehalten im Halbfinale des Pokals gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Unter anderem erinnere ich mich am Ende an eine coole Doppelparade und an 7 Meter gegen Juri Knorr, der überhaupt erst den Weg ebnete in Richtung Verlängerung. Ist Pokal-MVP geworden und ganz nebenbei führt er auch, und da gibt es ja immer unterschiedliche Interpretationsweisen, aber er führt auch in beiden Kategorien das Ranking der Handball-Bundesliga an, denn er hat mit 272 Paraden die meisten von allen Torhütern in der HBL, aber mit 33,58 auch den besten prozentualen Wert. Also er ist wirklich über jeden Zweifel erhaben und im Moment der beste Keeper der Handball-Bundesliga. Und in diesem Monat, finde ich, gab es auch Spiele, wo er das nicht zeigen konnte, aber es gab wichtige Spiele, wo er es gezeigt hat. Und darum ist das meine Entscheidung dieses Mal.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, zumal er ja auch nach dem Final Four sehr deutlich gesagt hat, dass es einer seiner Gründe war, nach Kiel zu wechseln, um Titel zu gewinnen. Und das hat er in Köln auf jeden Fall sehr, sehr nachdrücklich untermauert.
Mhm.
Dass es in dem einen oder anderen Spiel sicherlich dann auch nochmal das Auf und Ab gibt. Und natürlich muss man ja auch ganz ehrlich sagen, meistens beginnt dann ein Torhüter und wenn er gut hält, dann wird auch nicht gewechselt.
Polnischer Meister ist er in Kielze aber auch geworden, glaube ich. Also insofern, ganz ohne Titel war er da ja auch nicht.
Das stimmt, aber da spielt man selten vor 20.000 Zuschauern. Das wahrscheinlich stimmt. Ist er das, was er dann für sein Leistungsvermögen auch braucht. Ja, tatsächlich, meine Begründung für Patrick Winzek fängt auch beim Final Four an. Ich finde, Patrick Winzek hat gerade in diesen beiden Spielen beim Final Four dem THW sehr viel Stabilität gegeben. Im Finale sogar noch mehr als im Halbfinale. Da hat der THW ja tatsächlich über das Gespann, und dann ist Wolf natürlich irgendwo dabei, zusammen mit Hendrik Pekler im Mittelblock gegen Melsung eben halt echt eine formidable Leistung gebracht. Und er war aber auch schon einer der wenigen, die wirklich über 70 Minuten sogar im Halbfinale gegen die Rhein-Neckar-Löwen absolut erfolgreich gearbeitet hat und hat, glaube ich, mit 100%iger Trefferquote im Halbfinale geglänzt. Und hat meines Erachtens, vor allen Dingen, weil wir ja vorhin dieses Auf und Ab der letzten Wochen besprochen haben, als einer der wenigen es wirklich geschafft, über diesen Zeitraum, über den wir gerade sprechen, konstant seine Leistung zu liefern. Er ist eben halt das Mentalitätsmonster beim THW. Und gerade in den Spielen, wo es mehr auf Einstellung und Mentalität ankam, war er so ein bisschen neben Dule der Anker für die Mannschaft. Und ich finde, er hat jetzt auch gerade auf den letzten emotionalen Metern seiner Karriere nochmal seine Wertigkeit für den THW gezeigt.
Meinst du denn, das hat ihn vielleicht auch ein bisschen befreit, als dann seine Anschlussverwendung, wie man so schön sagt, dann irgendwann auch veröffentlicht wurde und alles klar war, wie es weitergeht, dass er beim THW in der Geschäftsstelle weitermacht und so weiter, dass das auch nochmal so ein bisschen so ein Stöpsel gezogen hat und er jetzt nochmal befreit den Rest seiner aktiven Karriere gestalten kann?
Kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich glaube, dass diese Entscheidung ihm nicht unbedingt in allen Facetten leicht gefallen ist. Also ich glaube, er hat sich noch nicht als Handballrentner gesehen. Und in dem Moment, wo die Entscheidung gefallen ist, seine Karriere zu beenden, war er wahrscheinlich nicht mehr in diesem inneren Zwiespalt und musste vor allem auch keine dämlichen Fragen von uns Journalisten mehr ertragen, was er denn künftig tun möchte. Also doppeltes Win-Win wahrscheinlich für ihn. Kann ich mir vorstellen, dass das dazu beigetragen hat.
Von Handballrentnern wie mir zum Beispiel, genau, ja. Ja, also wir haben heute zwei Zebras des Monats mit W im Nachnamen. Beides, finde ich, sehr gute, nachvollziehbare Entscheidungen. Und das führt uns zur nächsten Rubrik, eine, die wir gar nicht so oft haben, nämlich Top News. Eine Top News in den vergangenen Wochen war die Verpflichtung von Nationalspieler Julian Köster vom VfL Gummersbach. Allerdings muss man immer dazu sagen, in Klammern ab Sommer 2026 erst. Aber das kam überraschend.
Vor allem vom Zeitpunkt.
Also der Zeitpunkt war überraschend. Das hat aber meiner Meinung nach, so wie ich jetzt das wahrnehme und mich ein bisschen umgehört habe, die Fanseele ganz schön besänftigt, würde ich denken.
Ja, drei Tage vorher hat die SG Flensburg-Handewitt Marco Grigic verpflichtet. Vielleicht eins der heißesten Eisen auf dem deutschen Handballmarkt aktuell.
Ja.
Eigentlich saß Hannover da im Driver's Seat gefühlt bei allen. Dann wechselte er zur SG und hat auf einmal, glaube ich, Fragen in den Raum gestellt, was denn beim THW passiert.
Ich würde mich nicht wundern, wenn vielleicht der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Köster-Transfers auch damit was zu tun hatte. Weiß ich nicht.
Zumindest hat der THW eine schnelle Antwort auf etwaige Fragen gegeben.
Und wenn ich sage, die Fanseele wurde ein bisschen besänftigt, dann muss man dazu vielleicht erklären, dass es schon ein bisschen Gegrummel und Rumoren bei den Fans gab, denn es herrschte so ein bisschen die, wie soll man das mal diplomatisch am besten ausdrücken?
Wahrnehmung?
Die Wahrnehmung bei den Fans, dem THW würden die deutschen Talente durch die Lappen gehen. Also, es gab ja, das hat ja der Spieler selbst auch nie dementiert, beziehungsweise sogar bestätigt, es gab ja ein Angebot für Justus Fischer, den Hannoveraner Kreisläufer, der in Hannover erstmal bleibt. Grigic geht, wie du schon sagtest, nach Flensburg.
Und hat mittlerweile aber offen kundgetan, dass er mit dem THW tatsächlich gar nicht gesprochen hat, was dann wieder die These womöglich bestätigen könnte.
Hat aber auch kundgetan, dass er THW-Fan schon immer war.
Ja,
genau.
Also der THW hätte durchaus Chancen gehabt, aber offensichtlich sind die Personalplanungen beim THW ja auch fortgeschritten.
Also Grigic, Fischer, Uschins, das sind so die Spieler, auf die die Fans natürlich gucken. Die Fans haben auch auf Gitzel und Püttlik geguckt und sehen eben, das ist wahrscheinlich auch so in der Natur des Fans verankert, sehen eben gerne die, die nicht nach Kiel kommen. Ich entgegne dann, wenn ich kriege ja auch manchmal so Anflüge oder so Anschreiben von Fans, die so ein bisschen immer diesen Bundestrainer-Duktus haben. Ich entgegne sehr gerne, dass ich glaube ich viele Vereine die Finger nach einem Emil Madsen lecken würden, dass Erik Johansson ein sehr viel beachteter Transfer war im Welthandball, dass Elias Elefsen Ashipa Götu als Mittelmann auch ein großes Talent ist, der ja auch schon diverse Auszeichnungen und Nominierungen eingeheimst hat, was das angeht, was Nachwuchstalente angeht. Der THW ist auch auf anderen Positionen sehr gut besetzt, holt sich jetzt Veron Nacinovic aus Montpellier, kommen wir später noch zu am Kreis. Ein Verein kann einfach nicht alle Talente kaufen, das muss man festhalten und trotzdem verstehe ich auch diese Fansicht, weil es eben teilweise auch wirklich Ausnahmespieler sind, die dabei waren und einen davon mit Julian Köster hat der THW sich nun ja eben doch geangelt.
Man muss natürlich auch sagen, dass viele der Spieler noch sehr jung waren zu dem Zeitpunkt, wo sie gewechselt sind. Und es sind eben halt immer auch ein bisschen Wetten auf die Zukunft. Julian Köster ist jetzt schon einen Ticken älter als die von dir aufgezählten, die zumindest als Gitzel gewechselt ist und als Püttlik gewechselt ist.
2023 war das schon mal ein Thema.
Genau.
Da hat er dann aber doch in Gummersbach verlängert, wollte nicht so recht. Manchmal ist das ja auch so. Es war bei Erik Johansson ja übrigens auch so, dass der dann noch
den Umweg
in Elverum geblieben ist oder den Umweg über Elverum gemacht hat und sich nicht, ja, hat er auch damals so gesagt, er hat sich nicht bereit gefühlt. Und ich meine, wem muss man das glauben, als wenn nicht dem Spieler selbst und dem Bauchgefühl des Spielers und dem, ja, dem Umfeld und so weiter. Also ich finde das manchmal gar nicht so schlecht. Und nun kommt Köster aber, und auch nicht jetzt, sondern eben auch jetzt nochmal erst 26.
Was natürlich perfekt passt, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich den Spielertypen Köster anguckt.
Genau.
Denn in großen Teilen kann er das ersetzen, was Domagoj Duvnjak im Moment dem THW gibt, diese Qualität auch im Mittelblock decken zu können, aber auch auf einer Halbposition?
Ja, und vor allem auch an der Spitze einer offensiven 3-2-1-Deckung decken zu können.
Oder
ja,
das. Und natürlich auch, womöglich, im letzten Spiel hat er tatsächlich jetzt in Gummersbach auch auf der Mitte zumindest die erste und zweite Welle mitgespielt. Er übernimmt da tatsächlich mittlerweile auch Spielsteuerung. Aber es ist ja gar nicht so ganz klar, wen er beim THW denn überhaupt ersetzt. Das hat noch keiner gesagt. Denn auch Nikola Biliks Vertrag läuft ja 2026 aus. Bis jetzt ist ja nur klar, dass Köster 2026 kommt. Wen er dann 1-1 ersetzen soll, steht noch nicht hundertprozentig fest.
Bei beiden Spielern ist ja auch noch gar nicht hundertprozentig gesagt, dass sie den Verein dann verlassen.
Richtig. Aber
Duvnjak plant ja immer nur Jahr für Jahr mittlerweile, in dem Alter ja auch ganz normal.
Fährt er auch gut mit.
Nikola Bilic trägt im Moment so ein bisschen den Ballast mit sich rum, dass er sehr lange und sehr viel verletzt war. Hat jetzt gerade wieder sein Comeback gegeben nach einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung. Da werden die Verantwortlichen sicherlich auch genau hinschauen. Muss man mal sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will mich hier nicht unbeliebt machen, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich von den Fähigkeiten von Julian Köster defensiv sehr, sehr begeistert bin. Das mag ich gerne sehen und ich bin auch ein großer Fan von Domagoj Duvnjak und seinen Fähigkeiten an der Spitze der 3-2-1 und das kann Köster auch. Davon schwärmt auch Bundestrainer Alfred Gislason gerne, lässt ihn dazu dann aber doch eher selten spielen, was auch mich schon oft verwundert hat, weil er eben eigentlich weiß, wen er da hat und welches Juwel er da einsetzen könnte. Spielt es dann trotzdem nicht, aber ist eine andere Geschichte. Als reiner Halblinker im Positionsangriff muss er mich vielleicht noch ein bisschen mehr überzeugen, um mich zum Fan zu machen. Da bin ich schon auch bei dir, was du eben über Marco Grigic zum Beispiel gesagt hast, der dann aber wiederum ja auf anderen Positionen eben nicht das mitbringt, was Julian Köster mitbringt.
Und Julian Köster bestätigt das Ganze natürlich mittlerweile schon über einen längeren Zeitraum. Marco Grigic ist natürlich durch die Decke gegangen. Es ist beeindruckend, was der Junge dieses Jahr spielt. Da kann man nur den Hut vorziehen. Aber gerade bei ihm hat man ja auch auf internationalem Parkett immer noch gesehen, dass das zwei Paar Schuhe sind. In Eisenach kann er machen, was er will. Mhm. Das ist, passt wie Faust aufs Auge. Ob er das denn anderswo und in anderer Konstellation so spielen kann, muss er erst mal nachweisen. Also es gibt ja viele, die an einem Ort und an einer Stelle gut funktionieren oder in einem Jahr gut funktionieren. Ich will Marco Grigic diese Qualitäten gar nicht absprechen. Der ist sicherlich eins der Top-Talente des deutschen Handballs der letzten Jahrzehnte. Mhm. Aber er wird in Flensburg in einer ganz anderen Konstellation spielen müssen, mit Lasse Möller, mit Simon Pütlik. Ja. Da muss er sich erstmal beweisen und muss vielleicht auch mal sehen, dass eine Bank hart sein kann.
Das stimmt. Julian Köster ist auch seit einigen Jahren Kapitän in Gummersbach. Ist auch nicht selbstverständlich, in so einem jungen Alter schon Kapitän so einer Mannschaft zu werden. Habe ich auch ganz persönlich und auch in der Außenwahrnehmung, aber auch manchmal so empfunden, dass er da vielleicht noch entschiedener werden kann, was so Standpunkte angeht und eben auch nach außen verkörpern, muss man dann sehen. Aber er ist ja auch nicht als neuer Kapitän jetzt per se geholt und man muss ja auch nicht gleich zu viel abladen auf so einem Spieler.
Nein, faktisch nicht, aber wenn man sich die Konstellation anguckt, dann könnte es sein, dass nach Ende der nächsten Saison tatsächlich keiner der aktuellen drei Kapitäne mehr im Kader steht, wenn es blöd läuft oder wie auch immer.
Stimmt, aber wenn ich sehe, wie ein Emil Madsen zum Beispiel momentan auch nach schlechten Leistungen in die Bütt steigt und Verantwortung übernimmt und das auch verbal rüberbringt.
Der hat Rotzbe, ne?
Ja, wirklich, ist natürlich noch sehr jung
und neu.
Und neu und das, was er auf der Zunge trägt, das passt auch zu seiner Street Credibility, zu seinem Straßenhandballer-Dasein so ein bisschen, aber am Ende geht es ja darum, es geht ja um Leute, die einfach Verantwortung übernehmen und die vielleicht auch irgendwann mal Bindeglied werden zwischen Mannschaft und Trainer. Da ist Emil jetzt natürlich noch viel zu jung.
Ja, aber er ist authentisch. Das muss man einfach sagen. Er kommt sehr gut rüber. ihm glaubt man, dass er alles gibt für einen Verein tatsächlich. Ja. Wenn er seine Emotionen irgendwann vielleicht noch ein bisschen besser kanalisieren kann, dass er vielleicht nicht immer für kleine Eseleien 2 Minuten sieht zum richtigen Zeitpunkt oder zum falschen Zeitpunkt, dann ist er sicherlich einer, der den THW nicht nur mit seiner Leistung tragen kann, sondern der den THW auch nach außen in den kommenden Jahren repräsentieren kann. Also, da bin ich voll bei dir. Also
richtig heißes Kapitänsmaterial ist aber auch Gonzalo Pérez de Vargas, der das ja auch das Amt in Barcelona lange inne hatte.
Der weiß, wo er die Binde trägt.
Genau, der weiß, wo er die Binde trägt und hat ja auch nicht nur für ein Jahr in Kiel unterschrieben, sodass das natürlich auch vielleicht ein Kandidat wäre. Aber es macht ist ja auch müßig, jetzt über mögliche Kapitäne zu spekulieren.
Erstmal müsste man über mögliche Torhüter sprechen, wenn wir bei Pérez de Vargas sind. Denn da fischen wir ja noch so ein bisschen im Trüben, oder?
Ja, genau, denn wie wir alle wissen, hat Pérez de Vargas sich ja das Kreuzband gerissen und ist gerade in der Reha. Es ist nicht so genau klar, es ist ziemlich klar, dass er den Saisonbeginn in Kiel verpassen wird. Es ist aber nicht so genau klar, wie viel vom Saisonstart er verpassen wird. Und darum wird es meiner und wahrscheinlich auch deiner Ansicht nach so kommen, dass der THW da nochmal auf dem Transfermarkt nachbessern muss.
Wobei Viktor Szilágyi, es gab ja ein heißes Gerücht gerade letzte Woche um Michael Appelgren, so vom Format her hätte das glaube ich schon gepasst, aber an diesem Gerücht ist nach unseren Informationen nichts dran. Mhm. Und Viktor Szilágyi hat in dem Moment auch relativ energisch dementiert, dass der THW überhaupt aktiv im Moment auf dem Torwartmarkt sich umschaut. Also ein Schattenkader gibt es bestimmt mit immer, aber es war auch rauszuhören, dass man weiter den Heilungsverlauf bei Pérez de Vargas abwarten möchte. Sprich, es nährt die Hoffnung, dass er vielleicht nicht bis 2026 vielleicht ausfällt.
Ich würde da jetzt vielleicht nochmal was anderes ins Spiel bringen. Gerüchten zufolge ist der SC DHFK Leipzig momentan nicht unbedingt auf Rosen gebettet. Vielleicht wird es ja eine Option, dass Thomas Mörk war, der für 3 Jahre in Leipzig unterschrieben hat und zum Saisonende den THW verlässt, dass der vielleicht noch gegen Zahlung einer kleinen Gebühr noch eine Weile in Kiel bleibt, bis Pérez de Vargas dann endgültig genesen ist und erst später nach Leipzig wechselt.
Das wäre natürlich ein Königsweg.
Das wäre wirklich ein richtig guter Weg. Vielleicht müssen wir uns da nochmal
Kleingeld sammeln.
Nicht Kleingeld sammeln, aber vielleicht nochmal auf die Suche nach Antworten begeben.
Wäre auf jeden Fall eine spannende Alternative, so Leipzig denn die Vakanz irgendwie verkraften könnte. Aber es wäre natürlich, wenn man von einem 2-3-Monats-Torwart ausgeht, den man in diesem Falle womöglich dazuhören wollte, natürlich deutlich einfacher, Thomas Mörk war länger da zu behalten, ohne ihn integrieren zu müssen, als jemanden, der womöglich der deutschen Sprache nicht mächtig wäre, Kiel nicht kennt, nicht weiß, dass es im September hier stürmen und regnen kann und dass trotzdem von ihm gleich Leistung gefordert wird.
Ja.
Also man wünscht ja kein finanzielles Unheil, auch Leipzig natürlich nicht. Aber nein, vielleicht herrscht ja auf einmal eine Gesprächsbereitschaft, von der wir noch gar nicht oder die wir nur erahnen könnten.
Oder anzetteln.
Oder anzetteln.
Werden wir jetzt nicht aufklären können.
Nee, aber 2 Personalien müssen wir vielleicht auch nochmal kurz bekakeln. Sind zwar nicht die Top-News, wobei Top-Talent auch dabei ist. Der THW hat lange, wurde schon gemunkelt, Rasmus Ankermann mit einem Profivertrag ausgestattet.
Der ist erst 17. Ungewöhnlich jung für diesen Schritt.
Verfügt aber über vieles, was man in dem Alter haben kann oder sollte, um aufzufallen. Ist ein sehr, ja, sehr torgefährlicher Mittelmann, wobei er selbst ja auch sagt, also, es gibt keinen Spielmacher und keinen Halblink mehr, sondern es gibt im Rückraum nur Rechtshänder und Linkshänder und er ist Rechtshänder und man muss schon sagen, das ist, glaube ich, ein THW-Talent, was nochmal deutlich aus den Talenten der letzten Jahre einfach heraussticht, wenn man das in Vergleich vielleicht zu den Spielern setzt, die in den letzten Jahren Profiverträge gekriegt haben. Ich würde jetzt keine Luftschlösser bauen, das wäre sicherlich vermessen, weil gerade in dem Alter Entwicklung sehr schnell oder sehr langsam sein kann und zu viel Druck auch viel ausüben kann. Und ich sehe jetzt ihn auch nicht als Leistungsträger sofort, aber ich glaube, das ist tatsächlich einer, auf den man sich verdammt freuen darf und kann.
Absolut, absolut. Und im Normalfall wird es eine ganz schön lange Weile dauern, bis wir den überhaupt in dem Team zu Gesicht bekommen, weil die ja, so wie diese Saison, Henry Papst, Linus Kurz, normalerweise treten die ja erst in Erscheinung, wenn sich die Profis, also die arrivierten Profis, verletzen. Und drücken wir mal die Daumen, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren ein bisschen weniger wird mit dem Verletzungspech.
Doch Stand jetzt ist die Personalsituation ja noch nicht überragend. Also
ein Spieler fehlt noch.
Ein Spieler fehlt noch.
Der Arbeitsplatz von Karl Valinius sozusagen ist noch nicht wieder nachbesetzt, ja.
Was sich ja auch in dieser Saison dann irgendwo bemerkbar gemacht hat, dass der Rückraum eine hohe Last tragen musste. Und dann wurde tatsächlich noch Jessil Dahmke verpflichtet.
Cousin von Rune Dahmke.
Der dann den zweiten Nachwuchsplatz übernommen hat. Mal gucken, was der Junge uns denn anzubieten hat in den nächsten Wochen, Monaten, wenn er denn mit ins Trainingslager und in die Vorbereitung starten darf.
Das war es jetzt aber auch mit den Top-News.
Unbedingt.
Dann holen wir jetzt die nächste Rubrik raus und damit die
Glaskugel.
Wir haben es vorhin schon gesagt, am Wochenende in Hamburg, Final Four European League, am Sonnabend 15 Uhr und 18 Uhr die beiden Halbfinals. Um 15 Uhr spielt zuerst die SG Flensburg-Handewitt gegen die MT Melsung. Um 18 Uhr spielt der THW Kiel gegen Montpellier. Montpellier, da klingelt es ja wahrscheinlich bei dir und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Auf vielen Wegen, ne? Aber du spielst auf das Vorjahr an, tippe ich mal.
Genau. Champions League-Sieger 2003 und 2018.
Das ist übrigens das Interessante. Im Final Four der European League sind tatsächlich drei ehemalige Champions League-Sieger vertreten. Zeigt dann auch wieder die Qualität der Mannschaften, die da sind.
Mhm. Im vergangenen Jahr ein episches Champions League-Viertelfinale. Der THW hatte in Montpellier mit 30-39 verloren. Eigentlich war alles schon verloren und alles war wie gemacht für ein tränenreiches Ausscheiden. Und dann hat es in Kiel ein kleines Wunder gegeben, nämlich ein 31-21 für den THW. Und damit war dann der Einzug ins Final Four in der Champions League perfekt gemacht. Wahnsinnig gut. Insgesamt ist die Bilanz positiv. Es gab 12 Duelle. 9-mal hat der THW gewonnen, 3-mal verloren. Von diesen 3 Niederlagen waren 2 relativ unbedeutende Gruppenspiele und eben letztes Jahr das Viertelfinal-Hinspiel. Ja, und ansonsten, Montpellier steht ein kleines bisschen besser da als der THW. Montpellier ist im Moment in der französischen Liga Dritter, aber nur ein Punkt hinter Nantes.
Die ja bekanntlicherweise sich für das große europäische Final Four qualifiziert haben. Sprich, keine Truppe, die aus Lusthandballern besteht, sondern aus absolut exquisiten Handballern.
Der Rückstand auf Tabellenführer Paris Saint-Germain beträgt 4 Punkte. Aber jetzt gerade an diesem Wochenende hat Montpellier gegen Paris den Pokal gewonnen.
Ui.
Nämlich mit 36-35 nach 7 Meter werfen in Paris.
Darauf sollten wir es womöglich nicht ankommen lassen.
Nee, Desbonnet hat den letzten 7 Meter von Paris, von Yahia pariert und damit war Montpellier zum 14. Mal Pokalsieger und kommt somit mit reichlich Rückenwind nach Hamburg.
Also treffen sich im Halbfinale 2 Pokalsieger, die auf der Jagd nach dem Pokaldouble sind.
Genau, und die noch leise Hoffnung haben auf den Einzug in die Champions League, wobei Montpellier mit nur einem Punkt Rückstand da die besseren Karten hat als der THW, der ja momentan 6 Punkte sogar hinter dem Tabellenzweiten der Handball-Bundesliga liegt.
Das ist eine starke Truppe da aus Montpellier, glaube ich. Ne? Das darf man nicht verkennen.
Das ist ganz schön krass. Ja, ich hab mich jetzt vorhin in Vorbereitung auf diesen Podcast auch mal ein bisschen intensiver mit Montpellier beschäftigt. Also, dass da die beiden Nationalkeeper Bolsonger und Desbonnet im Tor stehen, das wusste man auch im Zusammenhang mit Samir Belhassen, der ja da auch dann eben immer mal wieder reingerutscht ist. Aber die haben zum Beispiel einen ehemaligen Champions League-Sieger, Stas Skube, die haben
Lennbrüder.
Die beiden französischen Lennbrüder, der eine geht jetzt nach West Brem, die haben solche Leute wie französische Nationalspieler, Karl Conan, Europameister 24, Defensivspezialist.
Ja, das tut weh bei ihm, ne?
Valentin Porte, Olympiasieger, Europameister, Rückraumrechter, dann links außen Lukas Pellas, Supertalent George Chikuza, der von Barcelona ausgeliehen ist. Einen richtigen alten Haudegen in der, auf der Rückraummitte, Diego Simonet aus Argentinien, oder dieses brasilianische Mega-Talent Brian Monte, auch jetzt bei der WM in Erscheinung getreten. Dann rechts außen Sebastian Karlsson, auch bester Torschütze in der European League. Also, das wird eine ziemlich harte Nummer im Halbfinale, würde ich sagen.
Hört sich nicht nach Durchgangsstation an.
Nee.
Sondern wahrscheinlich analog zum Final Four im DFB-Pokal eine ganz enge Kiste. Und dann muss man sich auf die Stärken des THWs in einem Final Four besinnen.
Der THW kann auf jeden Fall Final Four. Und der THW hat auch, finde ich, ja, eine große Fähigkeit, sich bei so einem, ja, bei so einem Highlight auf den Punkt hin zu motivieren und auch in die richtige Verfassung zu bringen. Ich habe eben gerade noch vergessen, Kreisläufer Veron Nacinovic, der ja zum THW kommt im Sommer.
Ja, so. Der wird interessant. Den können sich die THW-Fans jetzt das erste Mal genüsslich vor Augen führen. Mal gucken, was da für eine Qualität kommt. Ja, das ist bestimmt ein Gegner, den man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Wobei man ja immer sagen muss, das hatten wir ja vorhin auch schon mal angesprochen, auswärts, und so ein bisschen ist es ja auswärts für Montpellier, tun sie sich, glaube ich, schwerer.
Ja, das ohne Zweifel.
Und das ist vielleicht auch der Trumpf des THWs, dann neben der Erfahrung und der Crunch-Time-Qualität, die sie dann haben, dass sie tatsächlich auf viel Unterstützung bauen kann. Aber man muss ja auch immer sagen, wenn wir von halbem Heimspiel sprechen, hat ja auch wer anders vielleicht noch Anteile in der Halle. Und ich gehe davon aus, dass die SG-Fans es nicht unbedingt mit dem THW halten werden.
Nee. Ich weiß es auch gar nicht, wen erwartest du denn im Finale?
Schwierig.
In der anderen Partie.
Also wir haben uns ja schon mal darüber ausgelassen, dass es der MT Melsung noch nicht gelingt, wenn es um Titel geht, das volle Potenzial abzurufen. Das stimmte bis jetzt für Final Fours. Wenn man sich jetzt aber die Bundesligaspiele auch seit dem Final Four anguckt und die Verletzungssituation, die in Melsung vorherrscht, schaffen sie das gerade, was den Titelkampf in der Bundesliga anbetrifft, aber wirklich grandios die Punkte einzusammeln. Und da waren wahrlich keine leichten Spiele dabei. Die haben ähnlich wie der THW nach dem Final Four gleich gegen Gummersbach gespielt. Das haben sie mit einem Tor gewonnen. Sprich, sie haben ein enges Spiel nach Hause gefahren. Sie haben letzte Woche ganz stark in Hannover gewonnen. Da muss man natürlich dann auch, die ja auch bis dato noch mitten im Titelgeschäft waren. Sie haben bei den Rhein-Neckar-Löwen gewonnen.
Flensburg hat gerade gegen die Rhein-Neckar-Löwen
und
verloren.
Und Flensburg verliert gerade gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Und wenn man sich anguckt, kann Melsung eigentlich zwar mit dem Gefühl, noch nie einen Titel geholt zu haben, nach Hamburg fahren, aber auch mit dem Gefühl, irgendwie sich zumindest für nächstes Jahr für den Europapokal wahrscheinlich schon qualifiziert zu haben. Wenn wir jetzt die Tabelle uns angucken, wird Melsung wahrscheinlich nur noch schwerlich aus den Top 4 rutschen. Und Flensburg hat Druck. Flensburg kämpft um Europa und der einfachste Weg für Flensburg wäre, den Titel in Hamburg zu verteidigen und so wieder nach Europa einzuziehen. Und das
hat überhaupt schon mal jemand den Titel verteidigt in dem Wettbewerb?
Seit er so heißt. Seit er so heißt, wahrscheinlich nicht.
Und überhaupt?
Ich tippe auch mal nicht, wenn du mich so fragst.
Ich weiß auf jeden Fall, dass der THW, wenn er den Titel holt, alleiniger Rekord EHF Cup-European League-Sieger wäre.
Sie können da Göppingen abhängen, ne? Sie können den fünften Titel holen. Und genau. Ich glaube, es gibt noch einen, der viermal gewonnen hat außer Göppingen. Möchte mich dafür aber gerade nicht verbürgen.
Ja, ich hab's dir neulich gesagt, ne?
Also Göppingen war dabei.
Göppingen war dabei und wer war es denn noch? Weiß ich nicht. Aber was ist denn deine deine Finalprognose?
Meine kühne Prognose sieht das 113. Nordderby im Finale. Sprich, der THW trifft auf die SG und da wir ja gerade festgestellt haben, dass Titel nicht verteidigt werden, gehen wir da mal davon aus, dass das auch 2025 Bestand hat.
Magdeburg ist der dritte Verein.
Ja, wenn man jahrelang nicht Champions League spielt, kann man auch den EHF-Pokal oder wie er auch in den Vorjahren hieß, EHF und European League und so weiter häufiger mal gewinnen.
Nein, also wo wir schon dabei sind, uns zu korrigieren, frisch auf Göppingen hat 16 und 17 den damals noch EHF-Pokal genannten Wettbewerb gewonnen. Und somit den Titel verteidigt. Und das Beste daran ist, Göppingen hatte das 2011 und 12 schon mal geschafft.
Also dann, auch ist den das, Titel verteidigt. Dann ist das natürlich nur Göppinger Recht und den anderen nicht vorbehalten.
Nee, das stimmt. Granollers hat das aber in den 90ern auch schon mal geschafft. Jetzt wird es immer besser.
So, wir revidieren. Okay. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube an ein Nordderby. Würde mir das ehrlich gesagt auch wünschen, denn ich glaube, es täte der Stimmung in der Halle extrem gut, wenn auch im Finale noch volle Begeisterung in der Arena wäre. Ja.
Das heißt, der Weg ins Finale führt über Karl Konon. Das haben wir jetzt ja festgestellt. Das ist der am meisten wehtut.
Ja.
Ich bin gespannt, wirklich.
Ich
auch. Bin auf die Torhüter von Montpellier gespannt. Die habe ich in der Nationalmannschaft schon wirklich stark und wirklich völlig desolat erlebt. Darum ist damals ja dann auch Samir Belhassen mit seinen tollen Leistungen da reingerutscht in diese Phalanx und ist Europameister geworden. Ich habe auch von Valentin Porte schon tolle Spiele gesehen, aber auch nicht so gute. Man muss auch sagen, ein Porte ist 34, ein Skube ist 35. Da sind natürlich auch schon ein paar ältere Semester dabei, aber beim THW ja auch, genau.
Ich wollte gerade sagen, also Andi Wolf hat neulich, glaube ich, mal etwas ironisch gesagt, ich spiele ja nicht in der jungen Mannschaft, ich stehe ja hinter einem ganz jungen Patrick Winzek und Hendrik Pekeler und einem ach so jungen Harald Reinkind und Domagoj Duvnjak, also er hat das süßant zum Ausdruck gebracht, dass der THW anders als es häufig wahrgenommen wird, tatsächlich gar nicht nur aus jungen Spielern besteht.
Ja, genau. Philipp Jicher spricht gerne von einer blutjungen Mannschaft.
Und meint damit seine erste Rückraumreihe, wenn Dule nicht spielt.
Genau, ja, genau. Gut, ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt, was man zum Final Four sagen kann.
Fast. Was meinst du denn, wer da gewinnt? Ich meine, du bist vor Ort, du musst ja irgendwie nachher zum
Sieger. Haben wir die Zeit noch? Ich glaube, wir haben jetzt die Zeit irgendwie.
Du hast vor Wochen mal von zwei Titeln gesprochen, wenn wir die Meisterschaft jetzt ausklammern.
Ich glaube aber, ich habe auch von zwei Titeln gesprochen, als die Meisterschaft schon gar nicht mehr in Reichweite war, oder?
Nee, das war in unserem März-Podcast, glaube ich, da als wir auf diese Woche der Wahrheit geblickt haben.
Also ich glaube, dass der THW den Pokal gewinnt, wenn, und das ist jetzt natürlich auch ein banaler Satz, aber ich glaube, dass der Knackpunkt dieses Final Fours ist Montpellier. Ich glaube, dass der THW den Pokal gewinnt, wenn er ins Finale kommt.
Weil sie den Titel spüren und riechen, schlagen sie zu.
Der THW hat ja oft die schwereren Brocken irgendwie so im Halbfinale. Man bedenke jetzt zum Beispiel Pokal. Die müssen gegen die Löwen in so einem Fight irgendwie in die Verlängerung und so weiter. Und gegen Melsung war es dann ja vergleichsweise
gefühlt leicht und locker nachher.
Nicht leicht und locker, aber auf jeden Fall leichter und lockerer. Und ich krieg ein bisschen kalten Schweiß, wenn ich mir den Kader von Montpellier ansehe und wenn ich sehe, dass die auch Paris im Pokal in Paris niedergerungen haben mit 7-Meter-Werfen. Also das ist schon auch eine Mannschaft, die mit allen Wassern gewaschen ist. Und darum meine ich das jetzt nicht so, der THW gewinnt, wenn er gewinnt, ist ja logisch. Aber der THW, glaube ich, sobald er Montpellier hinter sich gelassen hat, dann ist der Weg frei. Und dann ist es auch egal, gegen wen sie dann spielen.
Und es gibt ja noch eine Statistik, die auch einfach für den THW spricht.
Dass sie dann Rekord EHF Cup-European League-Sieger wären, oder?
Ja, und ich glaube, immer wenn sie diesen Cup gespielt haben, waren sie auch erfolgreich.
Am Anfang hieß ja sogar noch IHF Cup. Ja. Aber immer wenn sie am EHF Cup teilgenommen haben, oder EHF Pokal, nee, EHF Cup, beides, dann haben sie auch gewonnen. Ja.
Sprich, da ist eine Serie, die nicht unbedingt in Hamburg enden müsste.
98, 2002, 2004, 2019. Immer gewonnen. Und das waren die einzigen Male, in denen sie den Wettbewerb gespielt haben.
Mhm. Weil sie sonst Champions League gespielt haben.
Ja.
Also zumindest ab 98, glaube ich.
Ja, das stimmt. Müssten wir wieder uns selbst korrigieren und nochmal nachlesen, ob das vielleicht, Champions League kam dann erst danach.
Ja, also
genau. Also,
ab 98.
Ja, das meine ich. Also als sie ihn zum ersten Mal gewonnen hatten, haben sie davor aber noch nicht Champions League gespielt.
Nee, genau,
das meinte ich. Ja, okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Das schneiden wir jetzt aber nicht raus.
Nein. Unwissenheit schützt der Strafe. Nein, hier ist ganz, ganz viele Leserbriefe
hier
und so.
Hier ist alles echt und ungeschnitten. Und trotzdem jetzt zu Ende, denn wir kommen jetzt eigentlich zum Ende, nämlich zum Ausblick auf unsere nächste Folge. Ein komisches Gefühl, unsere nächste Folge ist dann wieder regulär, also wir haben ja jetzt in dieser Woche diese Sonderfolge aufgenommen und die nächste Folge ist wieder regulär am zweiten Dienstag des Monats, nämlich am 10. Juni und dann ist die Saison schon zu Ende.
Ui, das geht dann schnell, aber dann bis dahin ist auch eigentlich ein bisschen was zu leisten, ne?
Bis dahin ist eben noch das besprochene Final Four in der European League und 4 Spiele in der Handball-Bundesliga, nämlich 3 Heimspiele gegen Leipzig, den HSV und Eisenach und am vorletzten Spieltag ein Auswärtsspiel in Hannover-Burgdorf. Das könnte ja dann noch ein Spiel sein, in dem es richtig um was geht, für beide. Vielleicht?
Ja, auf jeden Fall für Hannover. Es geht um Platzierungen, ja. Auf jeden Fall.
Und für Hannover vielleicht noch?
Für Hannover um den Europapokal womöglich.
Ja, genau.
Denn die Hannoveraner haben noch ein ordentliches Restprogramm, glaube ich. Und so die Formkurve hat ja eine leichte Delle zumindest bekommen in den letzten Wochen.
Ja, und wer jetzt noch nicht genug hat von unseren statistischen Defiziten, dem empfehle ich jede Woche donnerstags unseren Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW-Update. Immer um 15 Uhr am Donnerstag. Und wer Fragen, Anregungen, Kritik oder statistische Hilfe anbieten möchte, der kann sich gerne an uns wenden unter sportredaktion@kieler-nachrichten.de. Und damit sind wir durch, Jan-Philipp.
Ja, ich wünsche dir vor allen Dingen am Wochenende ein spannendes Final Four. Mhm. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank. Tschüss.